Ja, meine Damen und Herren, ich hoffe, dass wir auch den zweiten Teil anständig hinter uns bringen. Das ist doch ein bisschen anstrengend, ne? Wenn man so lange sitzt und aufmerksam zuhören muss oder reden soll. Gut. Die Frage, warum greifen wir jetzt am Anfang nochmal zurück auf die Sprache des Glaubens und dann Sprache des Lehramts, Sprache der Theologie. Es geht mir hier darum, einen Blick auf die Geschichte zu werfen, unsere Kirche, auch wie das Lehramt sich strukturiert hat und was die Sprache der Theologie ist. Und ich meine, dass es wichtig ist, dass man hier auch die Differenzen sieht, die auf diesem langen Weg entstanden sind. Was hinter uns liegt aus diesem ersten Vortrag, das ist also, sagen wir mal, diese Umkehr, die Welte vorgenommen hat mit dem Lessing-Wort, wo also hier zunächst mal Lessing gerade von dem grässlichen Graben zwischen den geschichtlichen Zufälligkeiten sieht und den inneren Wahrheiten. Und wie er hier aufweist, Welte, wie der Einzelne, die Einzelnen in der Geschichte als diese Kette von Einzelheiten da im Grunde genommen um seinen Weg kämpfen muss und was ihn dabei treibt und die Dynamik, die innere Dynamik und wie das mit dem Heil, der Suche nach dem Heil zusammenhängt. Wobei wir auch durch die Diskussion nochmal gewarnt worden sind, hier nicht einfach eine menschliche Erfüllung uns vorzustellen, sondern dass diese Erfüllung ja im Grunde genommen, die ist wirklich für uns nicht möglich. Und sie kann nur ermöglicht werden durch Gott. Und es ist interessant, dass zum Beispiel der Thomas das dadurch bekräftigt, dass er sagt, das kann man nur verstehen, wenn man von Gott her denkt und dass er wirklich der Meister des Unmöglichen ist. Das heißt, vom Menschen her kann man da höchstens von einer Potentia, einer Möglichkeit, Potentia obedientialis sprechen, einer Gehorsam, die also hört auf das, was ihm von Gott her zukommt und ihm nahe ist in seiner eigenen Offenheit und so, aber was er von sich aus nicht kann. Das scheint mir also wichtig. Und was hat das jetzt für Folgen für unsere Antworten? Was wir bereits notwendigerweise mit erörtert haben, war ja im Grunde genommen, wie die einzelnen Glaubenden, wie die Kirche im Ganzen hier antwortet. Eben in diesem Glauben, den sie bezeugt, der aber ein Glaube ist, der geformt ist, mit strukturiert durch das Zeugnis Jesu und seine Ursprungskraft, möchte ich sagen, dass er in dieser Weise mit sich selbst, mit dem Reich Gottes eins war, sodass dann, wir haben ja diese merkwürdige Wandlung, dass hier Jesus zunächst das Reich Gottes bezeugt und dann ja zugleich, das hat schon der Origenes mit einigen Verwundern festgestellt, ja, das Reich Gottes ist. Das hängt mit dieser offenbarenden Ursprünglichkeit zusammen, seines seines Daseins, seiner Predigt etc. Und das ist wahr geworden in seiner Auferstehung von den Toten, seiner Erhöhung zum Herrn. Das hat aber für uns, die wir jetzt glauben und unserem Glauben Ausdruck geben sollen, erhebliche Konsequenzen. Wir können ja im Grunde genommen immer nur bezeugen, was sich uns in Jesus Christus eröffnet hat. Wir sind ja selbst geprägt durch unsere Herkunft, von der wir keineswegs sagen können, das war einfach was Vollendetes. Nein, nein, wir sind als Sünder berufen, wir als Leute, die aus der Ferne kommen, aus der Gottesferne auch und der Distanz und so weiter. Und uns ist gnadenhaft zuteil geworden, dass wir glauben dürfen. Und das heißt aber auch, dass wir in unserem Bezeugen immer noch mal im Grunde genommen mit drin haben, der Anteil an eigener Unerlöstheit, würde ich mal sagen, der Anteil an eigener Verblendung, Kurzsichtigkeit und ich weiß nicht was allem. Und das betrifft jeden Einzelnen, das betrifft aber auch die Kirche. Und das bedeutet auch, und das ist im zweiten Vatikan, das finde ich also wirklich großartig, das bedeutet, dass die Kirche ein messianisches Gottesvolk ist. Messianisch, das glaubt an den Messias, das hofft auf den Messias und sie haben in Jesus Christus den Messias erkannt. Aber sie sind nochmal selbst auf dem Weg und ihr Zeugnis ist infolgedessen als Dasein dieser Gemeinschaft der Glaubenden, als Dasein der Einzelnen, Semper Reformanda. Das ist ein Grundprinzip, was in Lumen Gentium ausdrücklich bezeichnet ist und was ganz stark, ich würde mal sagen, diesen existenziellen Charakter nicht nur die Einzelnen betreffen, sondern auch für die Kirche beinhaltet, dass hier eine Gemeinschaft unterwegs ist, die auf eine Reformatio ständig und in allen Situationen angewiesen ist. Das ist also ein Grundprinzip. Und wir müssen uns immer klar machen, dass das, was wir im christlichen Glauben gemeinsam machen, bezeugen etc., dass das auch je neu und in immer neuen Situationen neu zu bedenken ist und weiter zu entwickeln ist und fortgeschrieben werden muss. Und es gibt hier keinen Stillstand. De facto nicht, weil immer neue Herausforderungen da sind in der Geschichte, aber auch grundsätzlich nicht, weil wir immer an diesen Dingen weiterarbeiten müssen, weil wir sonst unseren Pilgerstatus aufgeben müssen. Und worauf ich jetzt den Blick lenken möchte, ist, was bedeutet das jetzt fürs kirchliche Leben und was bedeutet das für die verschiedenen Gruppen und Aufgaben, die es in der Kirche gibt? Was bedeutet das für die Theologen, was bedeutet das für die Bischöfe und den Papst und die Pfarrer und die Pastoralassistenten und sowas? Und was bedeutet das für uns, für unsere Haltung in den Gemeinden auch? Nicht? Wir haben auf der einen Seite also diesen Fixpunkt im Evangelium Jesu Christi. Und haben das zu bezeugen. Aber wie und in welchen Formen geht das? und in welchem Geist. Und ich meine, dass hier jetzt sehr deutlich wird, auch wenn man das im Kopf hat, dass da ein ständiger Umkehrprozess und ein Nicht-Stehen-Bleiben im Glauben mit impliziert ist. Das ist also zunächst mal so eine ganz grundsätzliche Feststellung. Von dort her, meine ich, ist die Frage auch an die Kirchengeschichte immer eine kritische Frage: Was ist da eigentlich passiert? Wie hat man geantwortet? Und wie muss, aber in welche Richtung geht das jetzt eigentlich weiter? Und muss das weitergetrieben werden und vertieft werden? Und dazu jetzt zunächst ein kurzer Blick auf die Kirchengeschichte und auch die Sprache des Lehramtes. Es ist interessant, wenn man sich die, jetzt, das sind also so ein paar Tupfer, die ich Ihnen gebe, weil man diesen ganzen Prozess ja nicht im Einzelnen in wenigen Minuten darstellen kann. Was ich wirklich interessant finde, ist, wie man zunächst in der Frühzeit der Kirche, also noch vor der konstantinischen Wende, bereits synodale Prozesse hat, wo jetzt hier ja, an der Formulierung und an dem Ausdruck auch des Glaubens gearbeitet wird, nicht? Ich meine, man sieht hier sehr deutlich die Schwierigkeiten. Die Leute leben zunächst mal unmittelbar nach der apostolischen Zeit in einer Situation, wo sie ja ausgeschaltet sind oder nicht mehr in der Synagoge ihren Platz haben als Christen. Das heißt aber, sie verlieren auch den Schutz der Religio Licita, der ja den Juden zugesprochen wurde. Und infolgedessen sind sie irgendwo Fremdlinge. Fremdlinge in ihrer eigenen Kultur. Das kommt sehr schön und scharf zum Ausdruck in solchen Ermutigungen, wie sagen wir mal im ersten Petrusbrief, wo die Gemeinden angesprochen werden, ja, ihr seid jetzt gleichsam schutzlos hier. Ihr habt keine richtige Stellung innerhalb der Gesellschaft, kann man sagen. Und von dort her werden sie auch als, ich denke an den Brief von Trajan an Plinius oder so, gekennzeichnet als Leute, die also Verachter der Menschheit sind. Das hängt damit zusammen. Das sind Leute, die also hier in dieser Situation sich behaupten müssen. Und von dort her also ausgeliefert sind dann unterschiedlichen Wellen von Verfolgung oder Anklagen und sowas. Das hängt mit dieser politisch-kulturellen Situation auch zusammen. Und die Frage ist auch, wie antwortet man darauf? Und da ergeben sich natürlich auch gewisse Konsequenzen für das Gemeindeleben, damit das einigermaßen geklappt und so weiter. Das ist also eine, und es gibt zugleich auch bereits in dem Moment Auseinandersetzungen über die eigene richtige Haltung und über das Verständnis innerhalb dieser neuen Situation, die so vorher ja gar nie gegeben war. Ich finde das ganz interessant, gerade sagen wir mal in Afrika etwa, mit dem Aufkommen des Donatismus und dass man hier sagt, also man kann keine Leute, die schon mal den Glauben verleugnet haben, in einer dieser großen Verfolgungen, hinterher wieder in die Kirche aufnehmen. Man kann keine, hier, da, das ist ein grundsätzlicher Bruch und das geht nicht. Und dann wird jetzt hier ja in einem neuen Anlauf entwickelt, im Grunde genommen, ja, nein, dass die Barmherzigkeit Gottes gestattet das. Und das kann man machen. Und was ich, sag mal, da ist die Märtyrerverehrung, da ist aber dann auch eben diese Auseinandersetzung, wie man diese Leute, die aus Schwäche oder irgendwelchen anderen Gründen jetzt da nicht so standgehalten haben, dass man die wiederum aufnimmt. Und die Auseinandersetzungen, die da kommen. Und dann vor allen Dingen die großen Auseinandersetzungen, die entstehen in der Vermittlung des Glaubens an Jesus Christus und das damit verknüpfte Bild des Vaters und die Rede vom Geist. Das sind große Auseinandersetzungen und wir haben, das sind nicht die ersten vorausgehen, also andere Streitigkeiten, die dann synodal gelöst werden und entschieden werden. Und da spielen also die unterschiedlichen Tendenzen in den verschiedenen Regionen eine große Rolle und wie man sich versöhnt. Das sind also schon ganz wesentliche neue Elemente, die dann, sagen wir mal, formuliert werden, wenn Sie denken an Nikaja etwa. Es ist, ich bin dem Basilius und dem Kappadokien sehr dankbar, dass sie es geschafft haben, dann, sagen wir mal, den in Konstantinopel den dritten Glaubensartikel nicht mit wissenschaftlichen, in Anführungszeichen, wissenschaftlichen Ausdrücken zu artikulieren, wie das in Nicäa geschehen ist, mit aus dem Wesen des Vaters, Ekklesiasias tou patros, weil hier dann doch sehr stark, das hat sich in der ganzen Christologie ausgewirkt, dann Schwierigkeiten aufgetaucht sind, immer wieder, wie kann man von Gott als einer Osia sprechen, nicht? Das sind Worte, die da übernommen worden sind aus der Umwelt und sicher was verdeutlicht haben, Wesentliches verdeutlicht haben, aber zugleich auch keine umgangssprachlichen Ausdrücke waren, sondern im Grunde genommen schon Ausdrücke, die auch sehr stark philosophisch, wissenschaftlich geprägt waren. Und das hat immer wieder zu erheblichen Auseinandersetzungen im Verlauf der Christologie geführt. Und demgegenüber finde ich das wirklich großartig, wie zum Beispiel beim Basilius in seinem Werk über den Geist jetzt mit Schriftworten argumentiert worden ist, um die Göttlichkeit des Geistes zu verdeutlichen und zu zeigen, hier handelt es sich nicht nur um irgendeinen Gemeingeist einer speziellen Gruppe, nämlich der Ekklesia, sondern hier soll Gottes Geist selbst charakterisiert werden, nicht? Und diese Ausdrücke, die er entwickelt das aus der Tauftheologie und so weiter, das ist wirklich eine hohe, Leistung gewesen, das in dieser Weise zu artikulieren. Und da merkt man schon aus den Beispielen, die ich gebracht habe, hier ist ein intensiver Austausch im Gang, der wesentlich zwischen solchen theologisch gebildeten Leuten da ist, wie den Kappadokiern oder anderen, oder dem Athanasius und so weiter, und Bischöfen und so weiter. Das ist ein breites Ringen um die Artikulation der christlichen Botschaft, die jetzt in dieser Weise da artikuliert werden soll. Und Sie haben, hier geht es um eine Ausbildung, würde ich sagen, dessen, was in der Taufkatechese vermittelt wurde. Man braucht ja da eine gewisse zusammenhängende Lehre. Es entsteht also eine Doctrina Christiana, weil man das, es gibt also solche Ansätze, wie diese Doctrina Christiana artikuliert worden ist als Basis für Taufkatechesen oder Katechesen nach der Taufe, wie sie von einzelnen Vätern in besonderer Weise ausgefaltet worden sind. Und in der Form vollzieht sich auch dann die Artikulation des Lehrens, ne? Also als Vermittlung eines christlichen Verständnisses, wie man von Gott zu reden hat, wie man Umgangsformen miteinander hat, wie man miteinander in der Gemeinde umgeht, wo schwere Verfehlungen vorliegen, die Beurteilung der schweren Verfehlungen und so weiter. Und in der Form vollzieht sich Lehren hier. Und ich finde das ganz interessant und fatal, dass jetzt, sagen wir mal in Nikaia oder dann in Konstantinopel, da wird ja dann ein Kanon formuliert, um den Arius zu verurteilen. Der wird an ein Glaubensbekenntnis gehängt. Das Glaubensbekenntnis ist das, was alle beten können am Sonntag und so weiter und lernen und was in der Taufkatechese dargeboten wird oder in der Katechese nach der Taufe, die da nochmal fortgesetzt wird zur Vertiefung. Und hier wird ein Kanon eingehängt, 325, die den Arius wohl genau definiert wird, was verurteilt wird. Und das ist aber zugleich auch die Zeit dann ein Kanon, eine Verurteilung mit öffentlich-rechtlichen Konsequenzen. Das ist also eine Sache, ja, die Religionsgesetzgebung des Imperium betrifft. Da merkt man sofort, hoppla, das sind hier Dinge, die liegen auf sehr unterschiedlichen Ebenen. Und hier wird das also so dann ins tägliche, alltägliche, gesellschaftliche Leben umgesetzt. Mit einer solchen Definition. Und Sie wissen, was da an Streitereien entstanden ist und wie lange das dauerte, bis dann Alexandrien und Antiochien wieder zusammengefunden haben und so weiter. Das hat also unheimliche Konsequenzen gehabt und zieht sich von dort ab durch. Und ich meine, dass man diese Anfänge der Lehre etc. sehen muss, wie das auch jeweils konditioniert war. Was sich dann ausbildet, ist ja die sogenannte Orthodoxie, die aber aus solchen Elementen dann auch mitbesteht. Das muss man sehen. Und wenn man dann nochmal etwas weiter guckt, wir haben also faktisch solche Grundentscheidungen, die man auch lehramtlich nennen kann, obwohl das nicht lehramtlich im modernen Sinn ist, aber was für die ganze Kirche dann hier gilt, man erkennt das an. wobei eben es auch nochmal Abspaltungen gibt und das nur sehr, sehr bis heute, die Altorientalen, die also hier das nicht mitvollziehen, wie die Mehrheit und so weiter. All das gehört mit dazu, das ist zu sehen. Jetzt, wenn ich nochmal einen größeren Schritt mache, dann kommt man in die Zeit, wo jetzt Ost und West im Grunde getrennt sind. Das finde ich ganz wichtig, dass auch das nochmal ja ganz stark auch politisch durch das Kaisertum mitgeprägt ist, in dem Moment, wo also Karl hier das weströmische Kaisertum erneuert, gibt es neue Spannungen, etwa mit dem Bilderverbot in Nikaia und in einem späteren, also nicht im frühen 325, sondern der Bilderstaat ist sehr viel später. Da entsteht eine neue Gefährdung und eine, ich würde sagen, Hochstilisierung des römischen Bischofs, die das erste Millennium, also auch im Osten, so nicht kannte. Also wenn ich denke, wie das ansetzt, im Grunde genommen mit dieser Entfremdung von Ost und West und der großen Einzug der Germanen, die ja über Jahrhunderte im Grunde genommen erst ihre Einführung in den christlichen Glauben bekommen haben, wenn man denkt, wie schwer sich in der Sprache etwa das geäußert hat. Man hat ja, sagen wir mal, von dem einen Gott bei den germanischen Völkern, die Europa, bei den Völkern, die eingewandert sind nach Europa, gar nicht gebrauchen können. Das gab es nicht. Und das ist also ein langer Prozess, bis hier sich von der Sprache her diese Möglichkeiten wirklich aufgetan haben. Und das verlängert sich ja in dieser Zeit von Karl und so weiter. Und er bringt also eine neue, ganz neue Sicht auch der Einheit des Reiches mit sich und so. Das sind also, da kann man eine ganze Reihe Punkte aufzählen und beansprucht selbst auch nochmal eine gewisse Lehrkompetenz, denn er muss ja das ordnen und so weiter. Das ist also, da ergeben sich unheimlich viel an Schwierigkeiten und man kann wohl sagen, dass im Grunde genommen, wenn ich also denke an die Hochscholastik, dann die, bei Thomas etwa, das, was die Bischöfe sind und was ihre Aufgaben sind, wird hier praktisch nochmal von den entsprechenden theologischen Fakultäten definiert und bestimmt. Es ist also, wenn ich auch mit der Sakramentenlehre oder so, das sind völlig neue Dinge, die sind überliefert und man weiß nicht, wie man mit denen umgehen kann. Und dann wird das, wie soll man das verstehen? Und da sind die Umbrüche also unheimlich stark. Ich möchte das illustrieren, etwa an der Entstehung der Lehre von den sieben Sakramenten. Wir haben bis zur Zeit von Petrus Lombardus, der dann Chef wird an der Kathedralkirche in Paris, im Grunde genommen eine Tradition des Sakramentenverständnisses, wie es etwa beim Augustinus ausgeprägt ist oder so, wo als Sakrament ja figuriert zum Beispiel die Feier der heiligen Tage in der Karwoche mit dem Gedenken des Abendmahls und der Passion am Karfreitag und die Auferstehung, das ist ein Sakrament. Ebenso gibt es andere Sakramente, immer handgreifliche Dinge, wo, in denen sich der christliche Glaube ausdrückt. Jetzt kommt, und der Lehrer Petrus Lombardus ist der Hugo von St. Victor, der noch auf diese Linie die Sakramentenlehre entfaltet, auf der augustinischen Linie. Locker, und da gibt es also eine breite Linie. Jetzt kommt, da wird Petrus Lombardus Chef der Theologie in der Kathedralschule und sagt, na, das muss man anders denken. Das ist ein Zeichen, durch das, also, was die Gnade bewirkt. Und da gibt es sieben. Und dann wird entwickelt, das ist ja auch kein dummer Gedanke, hier, dass wirkliche Eckpunkte im Leben des Christen markiert sind und die Eucharistie nochmal extra herausgehoben und so weiter. Und das andere sind keine Sakramente, was der Augustinus vorher in diesem weiten Sakramentenbegriff drin hatte. Und die beiden konnten ja der eine den anderen sehen. Der Hugo von St. Victor hat ja noch gelehrt, auch als der Petrus Lombardus da ein Stückchen weiter was anderes sagte. Und innerhalb praktisch von wenigen Jahrzehnten setzt sich der Petrus Lombardus mit seiner Ansicht durch. Der wird rezipiert. Das ist einfach die Lehre jetzt. Da merkt man auch, wie diese Dinge, hier ist ein anderes kulturelles Niveau da und man versteht das nicht mehr in derselben Weise. Das kommt also einfach, bums, ist das da. Und die Kanonisten etwa, die ja doch sehr, die haben noch ältere Traditionen mit da drin. Da wird also auch das, zum Beispiel die Ämter, die genannt werden beim Ordo, beim Sacramentum Ordinis, haben die 9, die Theologen 7. Und zwar deswegen, weil sich inzwischen herausgebildet hat, dass zum Beispiel Archidiakone eine wichtige Funktion hatten, denn die waren damals in weiten Teilen Europas, waren das Leute, die Richter waren in Teilen von Diözesen. Wir haben also in Deutschland noch in Soest zum Beispiel, in der alten romanischen Basilika da. Das war das nördlichste Archidiakonat der Erzdiözese Köln. Und da ist noch im Seitenschiff, ist noch der Richtersitz des Archidiakons da und die Beisitze, die Bank, und da wurden vor denen dann praktisch war das ein Regionalgericht, der wohl regelmäßig Streitfragen, die ja auch mit der Kirche und dem kirchlichen Leben zu tun haben, das war ja eine Symbiose, verhandelt wurden. Und das war dann klar, dass sowas auch dann im Ordo mit vorkam und so weiter. Spielen sehr viele Faktoren eine Rolle mit, genauso wie die Entwicklung, sagen wir mal, des Presbyterats oder so. Das das spielt also schon früher noch, dass etwa, ich nehme diese Beispiele, weil das mit dem Lehramt zu tun hat, als Augustinus zum Beispiel, der wurde ja gegen seinen Willen ziemlich schnell zum Presbyter geweiht in Afrika, als er zurückgekehrt war nach seiner Bekehrung und die Monika in Ostia gestorben war. Und damals gab es also eine Gruppe von Bischöfen, die sagten, ja, der Bischof von Hippo hat ihn zwar beauftragt, sonntags zu predigen, weil er ihn auch als einen großen Rhetor schätzte und deswegen auch zum Presbyter gemacht hat, aber das geht nicht, denn die Predigt, das kann nur der Bischof machen. Das war im Osten etwas anders, da gab es andere Regelungen in Alexandrien, aber in Afrika meinen die Afrikaner, das geht nicht. Und dann hat sogar damals von Afrika jemand an den römischen Bischof geschrieben, also hier fängt ein Presbyter an, die Sonntagspredigten zu halten, er verkündet also das Evangelium. Das ist aber eine Sache des Bischofs. Also gut, was macht der Bischof in Rom? Er schickt seine Leute, die zu seiner Kirchenprovinz unmittelbar gehören, einen Rundbrief, dass sie ja aufpassen sollen, dass kein Presbyter predigt. Das sei Sache des Bischofs. Das schreibt also der damalige Biograf von Augustinus, der also so sich sehr gut auskennt, der die erste Darstellung von Augustinus geschrieben hat, beschreibt das ziemlich ausführlich. Da merkt man, wie stark diese Sachen unterschiedlich gehandhabt werden, wie stark da kirchliche Gewohnheiten mit reinspielen und all solche Sachen. Und ich sage das deswegen, weil wir, ich sage mal, dann eine gewisse eine Vorbereitung einer Wende hat man im Mittelalter, wenn jetzt der Thomas zum Beispiel auch in der Summa Theologiae lehrt, dass also der Papst als Oberhaupt der Kirche die Vollmacht hat, das Glaubensbekenntnis um Artikel zu erweitern oder zu entscheiden darüber, ob sowas aufgenommen werden soll ins Glaubensbekenntnis oder nicht. Das ist für ihn zunächst mal einfach eine Frage der Kompetenz und steht dann da. Und dann wird daran weiter rumgedacht. Ne? Und das dann von den Franziskanern nachher in Verbindung gebracht, in einem anderen Kontext dann wiederum mit einer ganz anderen Primat, die Entwicklung der Primatsvorstellung etc., das hängt also sehr stark damit zusammen und wird dann nochmal weiter vorangetrieben. Das sind alles so Dinge, die also mit dieser Geschichtlichkeit zusammenhängen, meine ich. Und dann auch ich greife jetzt nochmal schnell vor, im Verlauf der Zeit dann eine große Rolle spielen in Trient. Sie haben in Trient, jetzt eine ganz andere Situation, Sie haben also einen Vorgang, wo von den Reformatoren eine ganze Reihe von Punkten dieser ziemlich stark theologisch geprägten Doctrina Christiana, könnte man sagen, aufgegriffen und kritisiert werden. Und das Interessante ist, wenn man die Dokumente von Trient sich anschaut, da gibt es also, da wurden die Publikationen von Reformatoren durchgeforstet, wo finden sich Häresien. Da hat man Listen zusammengestellt und die wurden in einer Reihe von Anathematismen verurteilt. Dabei hat man ziemlich wenig also sagen wir mal, nochmal gewichtet mit den verschiedenen Sachverhalten. Die haben das geleugnet, wir haben das bei uns in der Praxis, das wird bekräftigt und diese und diese Aussage ist heretisch. Jetzt, das Interessante ist, dass wir bei einzelnen Sachverhalten, die da beurteilt werden, haben wir dann nochmal Erläuterungen vorneweg, die sogenannte Doktrina, die sich unterscheidet von diesen Anathematismen. Es haben aber keineswegs alle Themen, die man, wo man Anathematismen ausgesprochen hat, diesen Vorspann. Und dieser Vorspann wurde von einer ganzen Reihe von Leuten für überflüssig gehalten, von Teilnehmern im Trient. Andere haben gesagt, nee, man muss das ein wenig erläutern, sonst wissen die Leute nicht, was sie positiv zu denken haben. Und da hat man das dann gemacht. Aber wenn man genau mal hinschaut, diese Vorspann-Erläuterungen, die sind meistens in einer unwahrscheinlich schnellen Zeit formuliert und abgesegnet worden, während man über die Anathematismen lange diskutiert hat und sehr genau diskutiert hat. Und das zeigt das Gewicht. Das ist also nicht, ich sage das deswegen, das ist ein erheblicher Unterschied dann zum Ersten Vatikan. Man kann nicht sagen, dass da in Trient diese Ausführungen über die Doktrina im Grunde genommen gründlich und nach allen Gesichtspunkten durchdacht worden sind und lange diskutiert worden sind, sondern das sind zumeist relativ kurze Sachen, die auch mit wesentlich weniger Sorgfalt erarbeitet worden sind als die anderen Thematismen. Da lag der Akzent drauf. Ich sage das deswegen, weil dann, wenn man nochmal einen großen Schritt weitergeht, das sind also erhebliche Sprünge, im Ersten Vatikanum das Ding geradezu umgedreht ist. Da wird höchster Wert gelegt auf diese Doktrina und dann kommt auch noch eine Definition. Dann kann man sich fragen, was ist hier passiert? Für mich ist das einer der Schlüssel zum Verständnis, also beziehungsweise auch zu einer Kritik an der Weise, wie da die Unfehlbarkeit des Papstes statuiert worden ist. Es gab als Vorlage für die Leute, die also hier arbeiten mussten, und zwar im Ersten Vatikanum, sowohl für die Sache über den Glauben, Vernunft und Glauben, diese eine dogmatische Konstitution und die andere über die Kirche und päpstliche Primat und Unfehlbarkeit. Man hat also hier den Leuten, die das bearbeitet haben, die Liste der päpstlichen Verlautbarungen gegeben, die abgelehnt worden sind, wo Fehler der Moderne aufgewiesen werden. Das sind ja alle möglichen Heresien da in der Moderne angeprangert worden vom Papst vor dem Ersten Vatikan. Die hat man genommen und hat dann aber so argumentiert, man hat diese Fragen unter allgemeinen Gesichtspunkten zusammengefasst und dann kommt raus in den Entwürfen, also ich greife jetzt mal zurück auf die erste Konstitution, die und die Punkte, die vertreten die vertreten alle möglichen Gruppen und so weiter, die kann man alle resümieren unter Atheismus oder Relativismus oder so etwas. Und das, dann hat man gesagt hier, und das ist dann der genaue Gegensatz zu dem, was positiv definiert ist. Nicht? Und das habe ich jetzt nicht so richtig scharf gesagt. Ein Beispiel. Es wird gesagt, wir vertreten, dass Gott eine geistige Substanz ist und die Eigenschaften hat. Jetzt, wenn ich dieses Wort, wenn ich das als Aussage nehme und definiere, und dann habe ich ja da drin Aussagen, die theologisch höchst anfechtbar sind. Denn schon der Thomas hat gesagt, Gott ist keine Substanz. Das ist viel zu niedrig gegriffen. Das kann gar nicht sein. Jetzt, wenn man das wörtlich nimmt, im ersten Mal kann ich diese Aussagen, dann wird hier was festgeschrieben, was man umgangssprachlich so sagen kann, aber was also wirklich unzugleich definiert und damit festgelegt. Und es wird nicht einfach nur, ich kann von der Häresie sagen, eine Häresie kann man nicht immer aufdecken, wenn das wirklich eine Häresie ist, weil man im Grunde genommen ja das, was wir vorhin diskutiert haben, Herr West und ich, mit der Frage der Transzendenz und mit der Frage des Überschusses, des Nichtsagbaren und so weiter. Eine Häresie kann ich immer diesen Hebel ansetzen. Punkt, kann sagen, das kann es nicht sein. Und genau das wird jetzt hier umgedreht im Grunde genommen. Man nimmt irgendwo so eine allgemeine Aussage, definiert die und sagt, und damit sind die anderen, die man darunter subsumieren kann, alle auch exkommuniziert und Heretiker und so weiter. Das ist also der Anathematismus wird also im Grunde genommen dann, ist unheimlich ausdehnungsfähig. Obwohl die Sache, um die es geht, bei den einzelnen Leuten ganz unterschiedlich, also bei denen, die jetzt hier unter das Verdikt fallen, im Grunde aus sehr unterschiedlichen Gründen, in der oder jener Hinsicht abweichen von dem. Das ist also, da werden die Dinge vermengt, meine ich, in diesem neuscholastischen Ansatz, wie das sich dort in der Neuscholastik ausbildet. Und von dort her, meine ich, ist also ich kann zwar sprechen davon, dass dort, wo die Kirche ihr ganzes Vertrauen auf Gott setzt und von Gott her urteilt und auch da in einem Reformationsprozess ist, ständig, dass da der Glaube bezeugt wird und treu bezeugt wird. Aber ich kann nicht in dieser Weise jetzt hier, meine ich, Glaubenssprache definieren. Man kann Glaubenssprache grundsätzlich nicht definieren. Man kann Glauben wecken, man kann hinführen, man kann auf ihn hoffen, etc. Aber ich kann ihn grundsätzlich nicht definieren. Das geht nicht. Ich kann weder Jesus Christus definieren, noch sonst was. Noch Gott oder den Heiligen Geist oder was er mir schenkt. Oder wie soll ich das definieren? Das übersteigt immer wieder meine Worte und mein Denken. Während ich natürlich, wo das verkürzt wird, immer Möglichkeiten habe zu sagen, nein, das kann so nicht stimmen. Und da musst du anders reden. Aber das Definieren im Grunde genommen, dafür bin ich also den Leuten schon dankbar, dass sie das Definieren ausdrücklich in den Text vom Ersten Vatikanum reingeschrieben haben. Denn in dieser Form kann ich also den Glauben, meine ich, wirklich nicht definieren, sondern immer nur Aufgaben des Glaubens. Also wenn der Glaube geleugnet wird oder verkürzt wird. Und das meine ich, dass wir hier also wirklich vor neuen Fragen stehen und die deswegen sehr wichtig sind, weil, wie wir gesehen haben in dem ersten Teil, als ich von der Archäologie gesprochen habe, wir stehen, meine ich, heutzutage, die Theologen, auch vor einer wirklich wichtigen Frage, wie wir zum Beispiel, also Theologie muss ja grundsätzlich die Ratio Fidei, die Vernunft des Glaubens auch auffassen und den Glauben vermittelbar machen in eine von der modernen Wissenschaft mitgeprägten Gesellschaft. Wenn ich jetzt schaue etwa auf die Frage mit der Anthropologie, wie hier die Seele bestimmt wird, dann steht das natürlich theologisch gesehen in einem ziemlichen Kontrast zu dem, wie von der Seele in der Tradition geredet worden ist, die ganz eindeutig bestimmt war von diesem aristotelischen Begriff der Seele, der Anima, als jeweiliger Forma eines Lebewesens. Und da gab es also die unterschiedlichsten Formen, das vegetative Leben, das tierische, das menschliche. Und das hat ja unwahrscheinlich starke Auswirkungen gehabt, dann die Art, wie die ganze Eschatologie, die persönliche Eschatologie formuliert worden ist. Da ist immer von der Seele die Rede, was mit der Seele passiert, was mit dem Körper nicht passiert und so weiter. Wenn ich aber Seele jetzt hier von den Archäologen gesagt bekomme, ja, Seele, das ist nicht einfach Forma, dass wenn ich darunter Selbstverständnis oder irgend sowas, Selbstsein verstehe, was wenn das in solchen abgestuften Weisen ein Selbstgefühl gibt und eine nochmal wesentlich verstärktes Selbstbewusstsein oder so, wie kann ich dann davon sprechen, was in vielen Sinne, was am Ende ohne Ende passieren wird? Das sind ganz neue Fragen. Und diese Ratio Fidei heute neu zu formulieren und damit auch entsprechend hinein zu vermitteln in die Glaubenssprache, das ist gar nicht einfach. Denn diese Differenzen, die sind wirklich unheimlich tief und gravierend und erfordern also wirklich hohen Einsatz. Von daher, ich erwähne das jetzt nur so kurz, bin ich also sehr froh, dass sowas jetzt mal im Ernst aufgegriffen wird mit der Amazonas-Synode, wie da für Leute, die in einem ganz anderen kulturellen Schema noch leben, evangelisiert wird und wie das also bei uns passiert oder so. Und das hängt sehr eng mit diesem regionalen, mit dem synodalen Prozess zusammen, den man angefangen hat bei uns. Denn die Fragen müssen aufgearbeitet werden. Und das stellt also meiner Ansicht nach wirklich unheimlich große Anforderungen an uns. Und das ist nicht im Handumdrehen zu machen. Da kann man ansetzen und muss man ansetzen, aber da ist also sehr viel Lernbedarf da für uns auch. Ja, also das war so ein etwas grober Überblick über die die Sache. Und wie gesagt, das ist also ein ziemlich großer Bogen. Aber Sie sehen, ich hoffe, dass ich deutlich gemacht habe, wie differenziert dieser Prozess ist und wo man da überall drauf aufpassen muss und solche Sachen. Das ist also, und naja.
Ja, vielen Dank für diesen nachdenklichen Spaziergang durch die Dogmengeschichte, wenn ich das so nennen darf. Der vielleicht für manche, die da nicht so kundig sind, nicht ganz durchschaubar war. Man möge aber neugierig machen auf mehr. Für andere, glaube ich, sehr erhellend war. In jedem Fall lehrreich. Ich habe zwei Dinge noch so vor Augen. Dieser Wandel im 4. Jahrhundert. Die Kirche, Christen waren die Outcasts und plötzlich haben sie Glaubensgesetze erlassen. Das ist innerhalb von 12 Jahren gegangen in einem Konzil, das der Sache her, glaube ich, unverzichtbar war, wichtig war, aber sprachlich, begrifflich problematisch und eben auch gerade in Frage der Kanonis problematisch. Und das Zweite, ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Satz in Bezug auf das Erste Vatikanum. Wir können, oder noch darüber hinaus generell, wir können den Glauben nicht positiv definieren, sondern es kann nur negativ abgrenzend gesagt werden, wie es nicht sein kann. Das ist, ich glaube, gut dogmatische Lehre. Ja, vielen Dank, wie gesagt, für diesen Spaziergang. Und jetzt gibt es sicher Fragen zu einzelnen Stationen oder auch, ja. Wir machen das wieder mit drei Fragen. Ich sehe gerade zwei da. Bitte auch wieder kurz und prägnant.
Ja, ich war persönlich auch sehr beeindruckt von Ihrer Schlussfolgerung, dass aus dem Sprechen Gottes nur der Glaube folgen kann oder sogar muss. Ein wesentlicher Punkt des Glaubens ist allerdings die Verbindlichkeit.
Ja.
Die Verbindlichkeit des Glaubens. Und hier finde ich schon ein bisschen was Irritierendes bei dieser Verbindlichkeit. Also zum Beispiel, Sie schreiben in Ihrer dogmatischen Prinzipienlehre folgendes in einem kurzen Satz: Nicht die kirchliche Autorität macht den Glauben verbindlich, nicht Papst und Bischöfe statten ihn, nämlich den Glauben, allererst mit der Gehorsam und Zustimmung beanspruchenden Geltung aus. Und da erhebt sich für mich schon die Frage, wer oder was macht letztlich den Glauben wirklich verbindlich? Ihre Antwort lautet: die Kirche. Aber die Kirche besteht doch laut Evangelium aus einer Herde und einem Hirten. Eine wesentliche Aussage. Und da ist es nicht so bei der Herde und beim Hirten, dass sich die Schafe und den Hirten versammeln und dann beraten und dann abstimmen und wenn 50% erreicht ist, dann sagen sie dem Hirten, da soll es lang gehen, das haben wir beschlossen. Sondern wenn man die Heilige Schrift, glaube ich, richtig verstehen will, bin ich schon fertig, dann ist es doch der Hirte, der die Richtung angibt, wo es entlang geht. Also, es ist dann doch der Papst und die Bischöfe, die für die Verbindlichkeit des Glaubens zuständig sind. Danke.
manchmal unerträglich pathetisch ist.
Ja, gut.
Es wird eigentlich immer offensichtlicher, dass zwischen Transzendenz, also Geistigung, und Sinneswelt doch ein ziemlich unüberwindbarer Abgrund ist.
Ein Geschenk wie spät. Gut. Also fangen wir an mit der Verbindlichkeit des Glaubens. Der Papst und die Bischöfe können nicht einfach sagen, was sie wollen. Sondern im Zweiten Vatikan zum Beispiel heißt ausdrücklich, dass sie auch unter dem Wort Gottes stehen. Und ich meine, dass das eine Grunderfahrung ist. Es ist von Bischöfen und so weiter, die sind Diener der Verbindlichkeit. Wenn die können sagen, was sie wollen, wenn das Volk Gottes nicht zustimmt und das akzeptiert, ist ihr Wort hohl. Da bewirkt es nichts. Und es gibt so Worte von Bischöfen auch, die einfach nicht akzeptiert werden. Und von dort her ist wirklich das zunächst mal so, dass die Einheit der Kirche, diese wirklich vielköpfigen Gemeinschaft, die wird primär durch den Geist Gottes und durch Jesus Christus selbst geleistet. Er ist das Fundament und er ist der Herr. Was ausdrücklich gesagt wird, ist, dass sie die Einheit der Kirche, dass das ihre Cura Pastoralis ist. Das heißt, sie müssen dafür, soweit es menschliche Kräfte können, mit Sorgen. Aber sie gründen nicht die Verbindlichkeit. Und ich glaube, ohne diese Verbindlichkeit des Glaubens würden wir hier nie sitzen. Würden wir nie sitzen hier. Das ist... Und wir lassen uns auch nicht einfach nur davon bestimmen in der Verbindlichkeit des Glaubens. Denn wir leben ja auch in unserer Gemeinschaft, in der Familie, in der Familientradition, in ich weiß nicht was. Das alles bestimmt uns ja auch mit, ganz wesentlich. Aber dass wir gleichwohl zusammenbleiben und so, das ist zunächst mal Gottes Gnade. Da bin ich fest von überzeugt. Das würde, sagen wir mal, wir wären sonst miteinander streitende Philosophenschule oder ich weiß nicht was von mir aus. Aber es wäre nicht Kirche und wir würden keinen gemeinsamen Gottesdienst feiern können. Das ist ein Charisma, was den Bischöfen verliehen ist und auch dem Papst. Ein Charisma ist aber eine Gabe des Geistes, die man auch verspielen kann. Und wir haben solche Bischöfe und Päpste en masse auch gehabt. muss man sagen. Schauen Sie sich die Päpste in der Zeit, also mit dem Schisma, dem abendländischen Schisma und all diese Sachen. Ja, natürlich haben sie auch in Anspruch genommen, hier Weisungen zu geben. Aber wohin das geführt hat, sah man auch. Also, ich meine, dass das eine zu kurzfristige Sache ist. Sie haben die Aufgabe, die Herde zu leiten, und das ist auch wichtig. Aber man muss auch die Grenzen dessen sehen. Und sie können da nicht einfach tun lassen, was sie wollen. Auch nicht einfach bewahren, was sie wollen oder so. Das geht nicht. Ich finde das sehr interessant. Es gibt nach dem Zweiten Vatikan, um die Zeit des Zweiten Vatikanums setzt es etwa ein, dass erneut nachgedacht wird in unserer modernen Gesellschaft über Institutionen. Und da haben wir von bekannten Soziologen ja ganz wesentliche Aussagen. Und Institutionen werden von Ihnen, also wir haben da den Schelsky und so weiter, Sie kennen die. Und Institutionen werden da charakterisiert als soziale Größen, die aber wesentlich zusammenhalten aufgrund dessen, dass man freiwillig solche Lebensformen übernimmt. Das heißt, die werden nicht primär durch juristische Definitionen am Leben gehalten, sondern von sich selbst her gleichsam. Sodass sie in dem Sinn freie Vergesellschaftungen sind, sagen wir mal, es werden also als Institutionen bezeichnet Dinge wie die öffentliche Ordnung, je nachdem in dieser oder jener Ausprägung, Familie bzw. Ehe und so etwas. Und da gibt es Leitvorstellungen, die in der Gesellschaft rezipiert sind, an denen man sich orientieren kann, die auch bestehen bleiben, selbst wenn man sich dagegen verwehrt und so weiter und so weiter, die sich aber einfach als bewährte Lebensformen manifestieren. Und ich finde das ganz interessant, dass wenn man diesen Begriff von Institution mal nimmt und dann sich fragt, inwiefern ist hier ist die Kirche eine Institution? Würde ich sagen, ja, es ist eine Institution, die aber wesentlich eine personale Institution, von der Person Jesu Christi her aufgebaute Institution ist. Und die in sich auf eine Frage menschlichen Lebens antwortet, die etwa Lübbe bezeichnet hat mit der universalen Kontingenzerfahrung. Was hat das hier mit unserem Leben überhaupt auf sich angesichts der Kontingenz, in der wir leben? Und ich meine, dass man hier einen Ansatzpunkt hat, um auch ein vernünftiges, modernes Kirchendenken, ekklesiologisches Denken zu entwerfen, wo es durch eine solche Institution braucht, selbstverständlich auch dann eine gewisse rechtliche Anerkennung oder einen rechtlichen Schutz oder so. Aber das sind im Grunde genommen nochmal Dinge, die der juristischen Organisierbarkeit zugrunde liegen. Und unsere meisten, das ist ausdrücklich rausgestellt worden von solchen soziologischen Denkern, die meisten moralischen Anforderungen zum Beispiel formulieren wir im Hinblick auf solche Institutionen. So benimmt man sich nicht, wenn man Geschwister hat und Geschwister miteinander umgehen sollen oder sowas. Das sind Normen, die werden entwickelt auf solche Institutionen hin, die da sind. Das sind lebendige Formen. Und in dieser Weise, meine ich, ist Kirche eine lebendige Form des Umgangs mit der pluriformen und facettenreichen, komplexen Formen, die unser Leben ausmachen. Und wo wir da eine, wo sich herausgebildet hat, eine solche, ja, die Freiheit des Menschen einfordernde und zur Entfaltung bringende Körperschaft, die Gemeinschaft der Glaubenden. Das ist, und dann kann ich, sagen wir mal, durchaus auch den Islam charakterisieren als etwas, was hier offensichtlich dem Mohammed mal gelungen ist für diese Zeit, was aber doch wesentlich andere Strukturen hat. Und zwar ziemlich tiefgreifende auch. Wir sind dann in einem Dialog, sollen das auch, aber wir haben auch diese Differenzen zu sehen. Also in dieser Richtung meine ich, das ist für mich so ein Ansatz, der mir auch erst in der jüngeren Zeit so durch den Kopf gegangen ist, für die Ekklesiologie als Ekklesiologie. Und was, wo man deutlich sieht, ja, das sind Bereiche, die sind also vor den juridischen und den politischen, organisatorischen Sachen. Also, das hängt auch ein bisschen zusammen mit dem, na, wie heißt der noch von Bielefeld, dem Soziologen da, dem...
Luhmann?
Bitte?
Luhmann?
Ja.
Ja, Niklas Luhmann,
ja, ganz genau, ja. Ja, ja. Aber das sind Anwege. Ich meine, dass man hier auch Kirche neu denken muss. Und dass da für solche Sachen hat die Neuscholastik kein Organ. Ich weiß noch, ich kannte ganz gut Gundlach, der die päpstliche Sozialenzykliken wesentlich mit beeinflusst hat, wie in Frankfurt, jetzt fällt mir der Name nicht ein, es ist schon zu spät am Abend.
Nell Bräuning,
ja. Und der Gundlach hat das strikt abgelehnt, solche Überlegungen mit in die christliche Soziallehre und in die Lehre von der Kirche mit aufzunehmen. Ausdrücklich. Ich habe mit ihm darüber diskutiert, auch mal als Student noch. Und das meine ich, ist zu kurz gegriffen dann. Das trägt dann nicht. Also das wäre so kurz meine... kurz, also es ist immer schwierig.
Darf ich noch einen einzigen Satz?
Ja?
Ganz kurz, ja. Ganz kurz, das war die Antwort, ich habe sehr, sehr lang.
Der Religionswissenschaftler Hans Noas hat einmal beschrieben, unsere heutige Entwicklung in drei Stufen. Die erste Stufe ist der institutionsgebundene Glaube, den wir schon verlieren langsam. Die zweite Stufe ist die sogenannte Fuzzy Fidelity, wo man aus allen Religionen was herausglaubt und dann noch eine Schuss Dalai Lama dazu und so weiter. Und die dritte Stufe ist dann schon, was man beobachtet, dass dann Studenten, ich bin von einem Gebirgsdorf in Kärnten nach Hause gekommen, wenn sie in Wien studieren, kommen sie nach Hause und sagen, ich bin aus der Kirche ausgetreten, ich bin Atheist bzw. Atheistin. Das ist nämlich die wahre Situation, die momentan herrscht. Und dagegen muss irgendwie gearbeitet werden.
Ja. Ja. Durchaus. Aber ich meine, da brauche ich gerade den Begriff der Institution dazu. Ich komme nicht darum herum. Und das ist aber eine Form der freien Zustimmung. eine Lebensform, die auch sich bewährt hat und so. Und ohne das geht menschliches Leben nicht. Zwei Fragen. Ja, jetzt die nächste. Das war also jetzt Kirche, Herde, Hirt. Konzilsdokumente zum Teil pathetisch. Ja, stimmt.
Erreicht den einfachen, gläubigen Menschen überhaupt nicht. Ich glaube, es sollte mir gar nicht erreichen. Außerdem hat er sowieso keine Kunde, denn es gibt sicherlich 30% aller Frauen, die Kirchgänge des katholischen Kirchen, die keine Ahnung haben. Aber die Postenmenschen,
ja. Das ist also sicher eine große Problematik. Sag mal, dass das Zweite Vatikanum noch, also ja, nicht in der Weise arbeiten konnte und gearbeitet hat, wie zum Beispiel jetzt die Amazonas-Synode vorbereitet wird. Ich meine, mir hat das wirklich imponiert. Die haben ja das vorbereitet und da waren bei den Konsultationen vorher in diesem Gebiet insgesamt etwa 84.000 Leute beteiligt. Das ist wahnsinnig. Das hat hier kaum jemand zur Kenntnis genommen, wie gründlich die da gearbeitet haben. Und was da alles an Leute konsultiert worden ist, an Fragen, um die ein wenig, sagen wir, die Problematik in diesen unterschiedlichen Problemfeldern zu sehen. Und ich halte das also wirklich für einen ganz wesentlichen Punkt, dass der Papst Franziskus da, und das ist hier in der Presse kaum vorgekommen, ja ausdrücklich jetzt eine Ordnung entlassen hat, wo diese Konsultationen zum Bestandteil der römischen Bischofssynode grundsätzlich zugehörig erklärt wird. Das gab es bisher nicht. Das heißt also, die Frage also nach der gesellschaftlichen Realität, die wird wirklich heute in einer ganz anderen Ausdrücklichkeit gestellt. Und das gilt auch nochmal, sagen wir mal, gegenüber dem Zweiten Vatikan, zumal in unserer heutigen Zeit. Okay, dann der unüberwindbare Abgrund. Ja, ich glaube, dass das ist auch so. Wir haben da einen Abgrund, den wir von uns aus nicht überbrücken können. Das können wir nicht. Und von daher hat der Glaube auch immer einen Risikocharakter, wenn Sie wollen. Hat er. Es führt mich auf Wege. Ja,
die Wiedergeburt.
Ja. Aber ich sage mal, ich meine, dass hier aber auch immer, darauf vertraue ich, ein Weg im konkreten Leben sich durchaus weist. Das ist das Merkwürdige.
Das zweite und jetzt ganz direkt eine Frage, wenn hier zum Beispiel bei
ein Satz zum Vorredner, es steht der Geist geht, wo er will, es steht nirgends, dass er nur im Ordinariat und im Vatikan.
Nee, eben. Das stimmt.
Von die Freikirchen aus.
Ich wollte noch einmal kurz auf die Konzile zurückkommen und auf die Tatsache, dass gerade die entscheidenden christologischen Konzile sehr von den Kaisern geprägt waren. Mhm. Es war Theodosius der Erste, der aufgrund von Bestechungsgeldern des Athanasius das Konzil von Ephesus ratifiziert hat. Und Theodosius II. Hat das Konzil von Konstantinopel eingerufen und gleich gesagt, was dabei herauskommen muss.
Also der Einfluss der Kaiser ist sehr, sehr stark. Und die politischen Interessen vor allen Dingen, die sie damit verknüpft haben, das ist klar, das muss man sehen. Das hat dann auch zu dieser starken Symbiose geführt und war eine Beeinträchtigung des Glaubens, meine ich, die ganz wesentlich mit zu Buch geschlagen hat und auch die Geschichte mit geprägt hat. Also, und ich bin ganz froh, dass das ja in einer sehr grundsätzlichen Weise schon mal vom Zweiten Vatikan kritisiert worden ist. Das ist wirklich kritisiert worden. Und wird jetzt hier, sagen wir mal, in so einer Situation wie der Amazonas-Synode, nochmal in einer ganz neuen Weise deutlich. Das ist ja bisher nie, auch in den verschiedenen Bischofskonferenzen, als ein eigenes Problem gesehen worden. Obwohl das ein ganz eigenes Biotop ist, von großem Gewicht. Aber das ist in den Bischofskonferenzen, hat das nie eine Rolle gespielt, weil das immer nur ein Teil ihrer Verantwortung sind und damit haben nicht mal so viele Leute gelebt. Von dort her war das cura posterior. Und tritt jetzt heute zum ersten Mal in dieser Form überhaupt vor Augen. Ne? Und die sind also am Überlegen auch, ob sie da nicht einen eigenen kirchlichen Großraum schaffen sollen mit einem Erzbistum oder für alles, um diese pastorale Notsituation und Krisensituation überhaupt ein eigenes Gewicht zu geben. Weil das ja ein sehr eigentümliches Gewicht ist. Ne? Und mit sehr eigentümlichen Problemen und so. Also das finde ich ganz interessant, wie hier sich eine Lösung von nationalpolitischen Sachen ergibt. Natürlich mit neuen Schwerpunkten und so, aber da merkt man, wie sich die Situation verändert, auch die kirchliche Situation durch solche Dinge.
Wenn heute jemand in eine unserer Kirchen zu einem Gottesdienst hineinkommt und nicht vorbelastet ist wie wir, wird er mit einer Gedankenwelt konfrontiert, die völlig fremd ist. Und über unseren Glauben müssen wir auch in Begriffen reden, die nicht aktuell sind, die kein Mensch praktisch mehr kennt. Das Alte Testament müsste man ununterbrochen übersetzen, geistig. Und selbst im Neuen Testament sind so viele Stellen, die man missdeuten könnte, oder nicht versteht. Der Ruf nach Mystagogik ist immer wieder aufgekauft bei uns, aber dazu finden sich eben zu wenig Gemeinde. Und ich selbst erlebe, dass ich bestimmte Werte und Erfahrungen meines Glaubens nur mit Begriffen umschreiben kann, die heute nicht mehr verständlich sind.
Also, ich gebe Ihnen völlig recht in Ihren Beobachtungen. Und ich muss sagen, ich möchte hier auf zwei Beispiele zurückgreifen. Einer von vielen Studenten, die bei mir ihre Diplomarbeit geschrieben haben oder ihre Lizenzarbeit oder so, ist also ist damals ganz bewusst Berufsschullehrer geworden und hat in seiner, das ist also Diözese Rottenburg-Stuttgart, hat an seiner Berufsschule, da gibt es ja große Industrie, Bezirke und so, dort in dieser Berufsschule wirklich ja, zusätzlich zu seinem Unterricht so etwas entwickelt wie eine Berufsschulpastoral, würde ich mal sagen. Er hat also ein großes Verständnis für seine Schüler gehabt und so weiter und ist für die zum Schulseelsorger geworden, mit allen möglichen Kontakten und so weiter. Und er sagte mir, wissen Sie, was bei mir, was in meiner Erfahrung wirklich einen Bruch darstellt, wenn jetzt in so einem Milieu man Leute hingeführt hat, junge Leute, die dann jetzt plötzlich entdecken, ja, das wäre vielleicht doch sinnvoll, mal nicht nur ein geistiges Gespräch, sondern ja, mal zu beichten oder irgend sowas. Dann muss ich den Dekan rufen und dann ist die Mauer da. Und da meine ich, da merkt man, unsere Gesellschaft, wir leben wirklich auch in unterschiedlichen Biotopen weitgehend. Mit eigenen Sprachgruppen, die auch nochmal ihre eigenen kulturellen Formen entwickelt haben. Auch wenn man denkt an die Musik, die die hören und wie sie die Internet benutzen und weiß der Wind. Und wenn man da nicht drin ist, also es gibt Gott sei Dank eine Reihe von Leuten, die da drin sind, auch Laientheologen und so weiter. Aber das wäre wirklich dringlich, dass man diese Dinge in einer anderen Weise regelt. Dass dann so ein Seelsorger, der an der Schule wirkt, wirklich auch die Möglichkeit hat, für die, mit denen die Sakramente zu feiern. Und da kommt nämlich dann auch eine Sprache mit hinein in die Kirche, die sie jetzt entbehren muss. Das ist also wirklich so. Und da, von daher meine ich, das ist nicht einfach nur eine generelle Frage mit Zölibat und so weiter. Das geht wesentlich um diese Evangelisierung an der Basis. Das ist das eigentliche Problem. Und dort das Zeugnis für Gott abzulegen. Aber da braucht es auch solche institutionellen, also organisatorischen Änderungen und auch juristische Änderungen.
Entschuldigung, Herr Lieber. Und meinen Sie, dass wir nicht auch eine eigene Sprache für transzendentale Begriffe brauchen? Oder gibt es? Geht das gar nicht? Die Sprache der Transzendenz ist eine ganz andere als im Gebrauch. Kann man das übersetzen oder kann man das nicht?
Ich habe hier das Wort Transzendenz gebraucht, weil ich ausdrücklich gefragt worden war, aufgrund auch meiner Publikation da und so weiter. Ich meine, dass man das, ich brauche das Wort Transzendenz in meinen Predigten, wüsste ich auch nicht, glaube ich nicht. Weil ich da viel mehr mit Beispielen arbeite oder so, um das anschaulich zu machen. Und das kann man auch, meine ich, wenn man den nötigen Basiskontakt hat. Aber das ist wirklich eine Frage auch dieses Sprechens, Lebens miteinander. Und was weitgehend fehlt. Und so, sagen wir mal, ja.
Schauen wir in die Runde, gibt es noch Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein. Peter Hühnermann wird nicht böse sein,
nee,
wenn wir ein bisschen früher aufhören. Ja. Dann nochmal vielen Dank für auch die Erläuterungen und Begründungen, Illustrationen des Spaziergangs der Sternengeschichte.
Ihre geduldige und sehr eingehende Beantwortung der Fragen.